Lichtgeschichten der Bibel, Licht nach dem Dunkel haben wir gesungen. Und jetzt bitte ich Sie aufzuschlagen, stimmt nicht ganz überein mit dem Programm, das liegt an mir. Jesaja 8, Vers 23. Jesaja 8, Vers 23. Doch es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Hat Gott in früherer Zeit in Schmach gebracht, das Land Zebulon und das Land Naphtali? So wird er hernach zu Ehren bringen den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordans, das Galiläa der Heiden. Und jetzt geht's weiter, aber ich möchte dem Bruder Scherer am Montag nicht zu viel wegnehmen. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen, im finstern Land scheint es hell. Und dann Vers 5. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Friedefürst, damit seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Vergeben Sie persönliche Erinnerung immer am Samstagabend vor dem ersten Advent. War und ist bis heute die Adventsfeier der Stuttgarter evangelischen Jugend. Das war für uns nach dem Umsturz 1945 etwas ganz Besonderes. Durch die zerstörte Stadt zu laufen in eine der wenigen Kirchen, die noch einigermaßen erhalten waren. Das Vorrecht zu wissen, uns ist der Sohn Gottes geboren, uns zugeteilt. Wir sind nicht bloß ein vernichtetes Volk, die Heimat zerstört. Damals war keine Straßenlaterne an, es war eiskalt in der Kirche. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Denk immer noch an diese herrlichen Adventsfeiern vor 40, 50 Jahren. Aber nun ist ja dieses Wort in erster Linie regional, konkret zugesprochen dem Land Zebulon und Naphtali. Hat Gott in früherer Zeit in Schmach gebracht, das Land Zebulon und das Land Naphtali, so wird er's hernach zu Ehren bringen. Es wird nicht dunkel bleiben über dieser dunklen, finsteren Region. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Es ist etwas Besonderes, dass unser Gott nicht bloß einzelne Menschen ergreift, sondern auch seine Geschichte hat mit bestimmten Regionen. Ist Ihnen das schon mal aufgefallen? In Deutschland, Siegerland, in Franken, um Nürnberg, Neuendettelsau, früher Minden-Ravensberger Land, Segensgebiete. Vielleicht zählt auch unser Württemberg dazu.
Ja, bestimmt.
Aber weltweit, dass Gott in besonderer Weise ein Erweckungsgebiet hat in Ostafrika, Tansania, Kenia, Ruanda, Burundi oder in Indonesien bei den Bataks oder heute in Südamerika. Wo Sie in Südamerika hinkommen, hören Sie Gitarrenklänge und Erweckungslieder. Und wir haben immer gedacht, es sei ein Kontinent, der versunken ist in Okkultismus und falsche Frömmigkeit. Unser Gott ergreift auch bestimmte Regionen. Aber angefangen hat's mit Sebulon, Naphtali. Das Volk, das im Finstern wandelt. Und jetzt müssen wir leider noch ein bisschen Geografie machen, biblische Geografie, damit wir mitbekommen, was der Prophet im Auftrag Gottes zur Meldung weiterbekommen hat, weiter zu sagen. Also, Sie haben in allen Bibeln Landkarten. Wenn da oben Kleinasien ist, dann geht die Küste von Palästina und da unten ist Ägypten. Sie können da ein Mikro. Vielen Dank. Ich wollte bloß ausprobieren, wie laut ich sprechen kann. Durchmarschgebiet dieses Israel, da geht der Jordan durch den See Genezareth und geht nach Süden in das Tote Meer. Hier ist die Ecke mit dem Karmel. Das war immer das Durchmarschgebiet für die Großmächte. Babylon, Assur, Aram, Mesopotamien, die ihr Reich erweitern wollten nach Ägypten, oder die Ägypter wollten ihr Reich ausdehnen nach Nordosten zum Zweistromland hin. Und immer sind die Heere durchgezogen durch dieses Gebiet und haben furchtbare Verheerungen hinterlassen. In besonderer Weise dort, wo die Stämme Assur, Sebulon, Issachar, Naphtali, Dan lebten, in diesem Gürtel. Die hat es immer besonders gepackt, die waren zertreten. Die Frauen wussten, was Vergewaltigung ist, die wussten, was Plünderung ist, was Verheerung ist. Besonders bei den Aramäern-Einfällen waren sie gestraft. Es wird also in der Bibel berichtet von dem Hazael von Aram, wie der eine ganze Schar von Königen in einer Koalition aufgeboten hat, tiert in den Süden hinunter. Und als der König Salomo einmal dem König Hiram von Tyrus eine Belohnung geben wollte, dafür, dass der König Hiram ihm geholfen hat mit Steinmetzen und Holzfällern beim Bau von Jerusalem, beim Tempel, gab der Salomo dem König Hiram 30 Dörfer in Galiläa. Aber der König Hiram hat gesagt, was sind das für Dörfer? Kabul. Was ist denn das jetzt? Damit willst du mich belohnen. Deshalb hieß man die Gegend Kabul. Was ist denn jetzt los? Gell? Also armselige, geplagte Gegend. Nachdem Assur eingefallen war und Samarien erobert hat, war es unter der Fremdherrschaft. Nur einzelne Fromme haben sich durchgerettet. Aber die Makkabäer, von denen ja in der Bibel auch berichtet ist, im 1. Makkabäerbuch, 1. Makkabäer 5, der Judas Makkabäus hat die letzten Reste der Frommen nach Jerusalem evakuiert. Und ab der Zeit war das die Galiläa der Heiden. Da gab es keine frommen Leute mehr. Es hat sich auch eine eigene Sprache entwickelt. Als der Petrus im Hof des Hohen Priesters war, hat man gesagt, der spricht ja Galiläisch. Ja, ein Dialekt, da hat man gleich gemerkt, schlimmer als Ostfriesland. Hoffentlich ist niemand von Ostfriesland bei uns. Gell? Also, aber so waren die angesehen, auch noch religiös. Die kannst du vergessen. Das Land Sebulon und Naphtali. Ein Gebiet, in dem es keinen Gottesdienst mehr gab. Kein Zentrum des Glaubens mehr. Keine Verkündigung der Großtaten Gottes. Gottesfinsternis. In diesem armseligen Land Sebulon und Naphtali. Und jetzt darf der Prophet Gottes verkündigen, Das Volk, das im Finstern wandelt, von dem man denkt, die sind von Gott gestraft und abgeschrieben. Die sehen ein großes Licht, über denen wird das Licht noch einmal aufgehen. Es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind, hat er in früherer Zeit in Schmach gebracht. Kabul, das Land Zebulon und Naphtali. So wird er es zu Ehren bringen, den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordans, Galiläa der Heiden. Und dort hat Gott vorgehabt, ich will hier in Galiläa meinen Brückenkopf des Heils aufbauen. Der Apostelgeschichte, als Gott seinen Heiligen Geist ausgegossen hat, Apostelgeschichte 2 ist berichtet, und die Parther, Meder, Elamiter, die Leute aus Mesopotamien, die großen Taten Gottes hörten und verstanden, wunderten sich, sind denn diese alle, die da reden, nicht Galiläer? Verstehen Sie, da war, aus Galiläa kommt das Heil. Aus Galiläa kam der Petrus, von dem wir schon einiges hörten. Das Land am Meer, an dem Galiläischen Meer. Gott hat diese Region in besonderer Weise im Auge gehabt, um deutlich zu machen, es gibt gar keine hoffnungslose Region, in der Gott nicht etwas tun könnte. Wird heute Abend das sein, was mir anvertraut ist, was ich Ihnen weitergeben will? Regionen. Und lassen Sie mich einen Sprung machen. Ich habe vorher fast zaghaft Württemberg erwähnt. Unser früher Bundeskanzler Kiesinger, ein katholischer Mitchrist, und der Professor Leibinger, Chef der Firma Trumpf in Ditzingen, Weltfirma, die haben beide Studien gemacht, der Professor Leibinger beim letzten Stuttgarter Kirchentag, die auf den Ton gestimmt waren, wie aus dem Armenhaus Württemberg, aus dem beklagenswerten, armseligen Württemberg, ein Musterländle wurde. Rein industriell, wirtschaftlich, aber beide, Kurt-Georg Kiesinger und Professor Leibinger, haben gesagt, ist durch die Pietisten gekommen, durch die frommen Familien, die Gott erweckt hat, die angefangen haben, die kleinen Handwerker, dass sie nicht den bisschen Gewinn, das sie gemacht haben, für sich selber verbraucht haben, sondern investiert haben, ihren kleinen Handwerksbetrieb ausgedehnt haben, zu dem typisch schwäbischen mittelständischen Betrieb gemacht haben, in Maschinenbau und in der gesamten Technik, der unser Württemberg geprägt hat. Württemberg war benachteiligt schon rein geografisch. Wir hatten keine großen Flächen wie die Magdeburger Börde, sondern armselige Äcker durch die Realteilung noch in kleine, handtuchgroße Äcker zerschnitten. Und dann kam plötzlich ein neuer Geist. Meine Vorvorgänger als Dekane im Schorndorfer Bezirk haben es beschrieben, es war endloser Hunger, Diebstahl, Trunksucht. Und plötzlich kommt ein neuer Geist, ein Geist der Hoffnung, dass Leute Suppenküchen aufmachen für die Armen, dass Kinder wieder in die Schule geschickt werden, dass Väter bereit sind, in den Gemeinderat zu gehen. Und der neue Geist kommt von den Gruppen, die sich sammeln um Bibel und Gebet. Erweckung ist nicht so, dass sie alle ergreift, sondern sind kleine Gruppen, die wie ein Sauerteig dann fürs ganze Land wirken. So war es auch in Zebulon, Naphtali, so hat es Gott geplant. Und die Logik der Bibel ist nicht so, dass unser armseliger Verstand das immer versteht. Logik ist, was Gott versprochen hat, ist auch eingetroffen. Du kannst dich auf das verlassen, was Gott ankündigt, das bringt er auch zustande. Dem wollen wir ein wenig nachdenken für die Region Zebulon, Naphtali, was Gott dort gewirkt hat. Lichtgeschichte im dunklen Sebulon Naphtali soll ein Licht aufgehen. Und jetzt müssen wir von diesem Jesaja 9 hinübergehen zu Matthäus 4. Ihnen bewusst machen, wie das im Neuen Testament aufgenommen wurde, diese Verheißung. Nicht nur, dass immer wieder betont wurde, dass Jesus, nachdem er mit seinen Eltern nach Ägyptenland geflohen war, nicht wieder nach Judäa, nach Bethlehem zurückkehrte, sondern nach Nazareth in Galiläa. Und er zog nach Galiläa im Johannesevangelium. Und die Galiläer nahmen Jesus auf, nachdem er von Judäa vertrieben worden war. Achten Sie mal ein bisschen drauf, wie das Neue Testament das immer wieder betont. Mensch, Gott stand zu seiner Verheißung. Dass plötzlich Licht aufstrahlte in Zebulon, Naphtali, in diesem Galiläa der Heiden. Aber jetzt wollen wir Matthäus 4 lesen, ab Vers 12. Als nun Jesus hörte, dass Johannes gefangen gesetzt worden war, zog er sich nach Galiläa zurück. Und er verließ Nazareth, kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt, im Gebiet von Zebulon und Naphtali, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der das spricht: Das Land Zebulon, das Land Naphtali, das Land am Meer, das Land jenseits des Jordans, das heidnische Galiläa, das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen, und denen, die saßen am Ort und Schatten des Todes, ist ein Licht aufgegangen. Wenn ein moderner Film gemacht wird oder auch bloß eine Fernsehaufnahme, werden zuerst Riesenstrahler aufgebaut. Und dann heißt plötzlich Licht an, Strahler an und jetzt Film ab, wenn das Licht da ist und strahlt. Und so möchte ich Sie heute Abend einladen, dass uns einmal bewusst wird, Licht an, Film ab, was uns im Neuen Testament über Galiläa erzählt wird. Unheimlich viel. Wir wissen über keine Region des Altertums im ganzen Mittelmeergebiet so genau Bescheid wie über Galiläa. Und zwar über den Alltag in Galiläa. Wie wenn es eine Wochenschau wäre, die uns berichtet von Tag zu Tag in Galiläa. Der junge Jesus in Nazareth hat erlebt, wie die kleinen Küchlein, die zitternden, bibbernden Küchlein Schutz gefunden haben unter den Flügeln der Glucke. Hat erlebt, wenn Sie im Neuen Testament da gehen, wo hat Jesus das gesehen? Die vielen Bilder, die er uns schildert, hat er in Galiläa, in seiner Heimat gesehen. 30 Jahre hat er in seiner Heimat Nazareth gelebt. Er hat gesehen, wie in der Backmulde ein kleiner Batzen Sauerteig über Nacht den halben Zentner Mehl durchsäuert. Er hat es in der Werkstatt seines Vaters erlebt, wenn der Zimmermann Josef gehobelt hat, dass er auch dann und wann so ein Stückchen Holz in sein Auge gefallen ist. Und wenn er das herauswischen wollte, der Vater gesagt hat, Moment mal, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen, aber zuerst muss ich selber mir die Holzsplitter aus meinen Augenbrauen und Augen wischen. Wer dem anderen den Holzsplitter ausziehen will, muss selber zuerst den Balken aus seinem Auge ziehen. Jesus hat es erlebt bei seinem Vater, dem Bauhandwerker Josef, wie furchtbar das ist, wenn jemand ein großes Bauunternehmen anfängt und auf halber Strecke geht's Geld aus und bloß noch eine Bauruine bleibt. Das würde ich Sie am liebsten einladen, dass Sie mal aus Ihrer Bibelkenntnis des Neuen Testaments all die Bilder eruieren, herausholen. Das hat Jesus erlebt, das hat er gesehen. Er hat erlebt, man wohnte dicht bei dicht, wie Mütter vor der Stunde der Geburt Angst hatten. Und wenn das Kind zur Welt geboren ist, bloß noch Freude und Dankbarkeit da ist, dass das Kind zur Welt gekommen ist und die Schrecken vergessen. Jesus hat gesehen, den Spreu vom Weizen, wie der getrennt wird. Er hat gesehen, dass wenn ein Haus nicht ein richtiges Fundament hat, einen tiefen Fall tut. Er hat erlebt, dass morgens schon um 2:30 die ersten Hähne krähen. In dieser Nacht, bevor der Hahn kräht, wirst du mich 3-mal verleugnet haben. Das hat Jesus erlebt und er hat erlebt, was Motten fertig bringen und Rost. Und dass man um manchen Feigenbaum graben muss, auch ein 3. Jahr, bis er Frucht bringt. Und erst dann sollte man ihn abhauen. Jetzt gehen Sie mal all den vielen Bildern nach. Das ist Nazareth, das ist der Alltag in Sebulo und Naphtali im heidnischen Galiläa. Das hat Jesus erlebt. 30 Jahre hat er mit uns erlebt, um zu wissen, wie wir Menschen leben. Und um zu sagen zu können, ich kenne euch. Aber er hat auch erlebt, wie erlösungsbedürftig diese Welt ist. Und plötzlich merken wir wahrscheinlich, dass das heidnische Galiläa nur exemplarisch, stellvertretend ist für unsere Welt. Dass es Väter gibt, die ihren Kindern gute Gaben geben können und doch durch und durch arg sind. So denn ihr, wenn ihr arg seid, doch könnt euren Kindern gute Gaben geben. Jesus hat erlebt, dass nicht bloß ein schmutziger Tellerrand furchtbar ist, sondern aus dem Herzen des Menschen kommen arge Gedanken. Mord, Ehebruch, Hurerei. Das hat Jesus erlebt in Nazareth. Den gierigen Blick, dass Männer manche Frauen ansehen, sie zu begehren. Hätte ich doch die geheiratet, wäre ich besser dran. Jesus hat vor allem die Geldgier erlebt. Niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Ist ein Mammon, ist ein Götze, passt auf. Der beherrscht euch. Er hat das erlebt, wie die Geldgier eine Macht ist. Ihr sollt nicht Schätze sammeln, aufwerten. Und er hat erlebt, wie Menschen Sorgen haben. So wie sie Sorgen haben, ob die Rente reicht. Und wie lange sie mit ihrer Gesundheit durchhalten. Jesus sagt, sorgt nicht, weil er erlebt hat, wie die Sorge in jedem Haus war. Und er hat erlebt, dass man Rachegelüste hat, dass man vergelten will. Dass das uns schwerfällt, zu segnen, wo wir geflucht werden. Und er hat uns gelehrt zu beten, erlöse uns vom Bösen in Person, vom Teufel, der ist da in Nazareth. Die dämonischen Geister, selbst wenn ein Teufel ausgetrieben ist, sucht er andere 7 Geister, die schlimmer sind als er, und kommt wieder zurück und findet das Haus geputzt und gereinigt und will wieder Besitz ergreifen. Das ist schon nicht Theorie irgendwo vom Himmel, sondern das hat Jesus erlebt, bei uns so erlebt und so davon gesprochen, dass wir sagen, so ist es. Dass am Neujahrsmorgen ich mir vornehme, ab heute bin ich bloß noch der liebe Rolf Schöpfuch und der Geduldige und schon mittags 12 ist vorbei. Weil andere Mächte da sind. Und dass Menschen scheinheilig in den Tempel gehen, um ihre Gabe dort niederzulegen, ohne sich vorher mit dem Bruder zu versöhnen und mit der Schwester. Dass Menschen schwer tun, die Wahrheit zu sagen, lieber schwören sie, das stimmt. Anstatt dass sie es ja, ja, nein, nein sein lassen. Der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt und viele sind, die darauf gehen. Das war nicht himmlische Theorie, sondern das hat Jesus in Nazareth erlebt, im Land Zebulun und Naphtali. Und jetzt verstehen wir, warum Jesus sagt, als er das Volk sah, jammerte es ihn derselben. Denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Das Volk, das im Finstern wandelt. Das Licht, das aus der Welt Gottes gekommen ist, hat diese Hilfsbedürftigkeit in Galiläa entdeckt. Aber Jesus ist nicht als der große Morallehrer vor sie hingestanden. Ihr braucht's doch. Aha, ich weiß, was mit euch los ist. So wie mein verehrter Kollege Öhler, der mich eingeführt hat in Ulm, als ich junger Vikar war, in die Seelsorge in der Vollzugsanstalt. Dann hat der Pfarrer Öhler gesagt, Chef Buch, du musst sie hart dran nehmen. Ich mach's mal vor. Ich kenne euch alle, hat er gesagt, zu den armen Gefangenen, die da unten saßen, auf ihren Hockern. Ich kenne eure Akten. Ihr macht mir nichts vor. So hätte ja Jesus auch sagen können. Stattdessen hat er gesagt, kommt doch her, ihr Mühseligen und Beladenen. Ich will euch erquicken. Wenn euch der Sohn frei macht, Johannes 8, ein großes Kapitel, seid ihr recht frei. Und erst dann, als die Juden sagten, wir brauchen niemanden, der uns frei macht, wir waren noch nie jemandes Knechte. Jesus sagt, ja, wer Sünde tut, der ist der Sündeknecht. Er hat nicht damit angefangen, ihr seid Knechte der Sünde und ich bin gekommen, euch zu befreien, sondern bin gekommen, euch frei zu machen. Immer das große Angebot des Herrn Jesus. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Ihr müsst keinen Kotau vor mir machen. Sondern ich bin gekommen, um euch zu dienen, als der Erlöser, der euch frei macht von der Macht des Bösen, von diesen Mächten, die euch knechten. Damals ist, als Jesus in Galiläa war, dem Land Zebulun und Naphtali, ein großes Licht aufgegangen. Und als der Auferstandene durch die Engel seinen Jüngern ausrichten ließ, sagt den Jüngern und Petrus, sie sollen nach Galiläa gehen, ich will sie dort treffen, wieder Galiläa. Hat Jesus nicht gesagt, die haben 3 Jahre Zeit gehabt, sie hätten mich annehmen können, aber jetzt habe ich andere Aufgaben. Nein, zurück nach Galiläa. Und ich habe vorher erwähnt, die Pfingstgeschichte beginnt damit, dass dieser kleine Kerntrupp, den der Herr Jesus aus Galiläa berufen hat, als seine Leute, plötzlich der Kern wurde der Erweckung der Mittelmeerwelt. Die Apostel, sie kamen aus Galiläa, sind diese nicht alle Galiläer? Plötzlich ist von Galiläa das Licht ausgegangen hinein in die ganze Mittelmeerwelt. Der Petrus, selber ein Galiläer, durfte vor dem Hohen Rat, vor dem Synhedrium, vor dem Parlament in Jerusalem bekennen, es ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, dadurch sie gerettet werden können, als allein Jesus. Merken Sie, wie das Heil von Galiläa plötzlich, ein paar Menschen hat es ergriffen. Und plötzlich strahlt das Licht weiter von Galiläa. Und dann schreibt dieser gleiche Petrus, von dem wir jetzt einiges gehört haben, im ersten Petrusbrief, ihr habt ihn nicht gesehen, den Herrn Jesus, und habt ihn doch lieb. Das, was uns heute Morgen wichtig wurde, dass der Petrus nicht gefragt wurde, willst du helfen, die Welt verändern, die Armut zu halbieren in der Welt, Gutes zu tun, sondern hast du mich lieb. Das macht der Petrus plötzlich den Gemeinden in Kappadokien, den erwählten Fremdlingen wichtig, die ihr ihn lieb habt. Und der Jesus hat uns gelobt, sei Gott, unser Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns durch seine große Barmherzigkeit wiedergeboren hat. Ihr seid das auserwählte Volk, das königliche Priestertum, das heilige Volk, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten des, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Das war die Botschaft fürs dunkle Galiläa. Aus der Dunkelheit kann man herauskommen. Jesus hat sogar uns im verdammten Galiläa das Licht aufgehen lassen. Und das hat Petrus weitergegeben, den erwählten Fremdlingen im ganzen Mittelmeerraum. Das Licht ist der Gott aller Gnade, der auch euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit. Der wolle euch vollbereiten, stärken, kräftigen, gründen und durch seine Macht bewahren zur ewigen Seligkeit. Ich durfte ja lange Jahre Pfarrer in Schondorf sein. Armseliges Gebiet, das Remstal. Früher waren Weinbaugebiete die ärmsten Gebiete in Deutschland. Man hat noch nicht die Reben aus Amerika gehabt, nur etwa dritte Weinernte brachte etwas und meist sehr sauren Wein. Und in Weinbaugegenden gibt es kaum Äcker und Gärten. Es gibt einfach kein Gebiet, kein Boden dafür. Das Remstal war bestimmt durch Trunksucht, Diebstahl, war so wie Sebulon, Naphtali, abgeschriebenes Gebiet. Und dann plötzlich kam die Erweckung, von der ich vorher sprach. Sie wurde gebracht durch fromme Leute, die aus der Steiermark vertrieben waren, um ihres Glaubens willen. Dazu gehörte eine Familie Feil, das war das Haus Feil, war Graf Zinzendorf zu Gast und hat erste Impulse gegeben. Und der Stammvater, der Rotgerber, Johannes Feil, hat seiner großen, heute noch ist das eine große Familie, die Familie Feil, die waren Mitbegründer von Königsfeld nachher und waren in Bessarabien dann bei der Gründung dabei, der frommen Gemeinden in Bessarabien. Also dieser Johannes Feil hinterließ seiner großen Nachkommenschaft in seinem Testament die Sätze: Werdet doch alle Liebhaber von Jesus. Ich kann es nicht mit Worten ausdrücken, wie lieb ich Jesus habe. Außer ihm will ich nichts wissen. In ihm habe ich alles. Mit Jesus habe ich einen guten Mut im Tod und sogar im Gericht. Aber lernt euch auch in eurer ganzen Blöße zu erkennen und nehmt deshalb Zuflucht zum Heiland der ganzen Welt, der Macht hat, Sünden zu vergeben und Sünder selig zu machen. Der hat es auch erlebt. Aus der Finsternis zum Licht. Aus der Trostlosigkeit, vertrieben aus der Steiermark, die haben ihre Höfe zurückgelassen und wurde zum Segen gesetzt. Wird immer wieder von den Oberbürgermeistern in Schondorf gesagt, dieser Spruch, er war zum Segen gesetzt seinem Volk. Das war so ein Wahlspruch über der Familie Feil. Ach was, nicht Segen, sondern Jesus holt uns heraus aus der Finsternis zum Licht. Jetzt noch ein Gedanke, ohne dem Bruder Scherer zu viel wegzunehmen. In diesem Zusammenhang von Jesaja 8,9, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, kommt ja das herrliche Wort, das für uns die Lösung ist. Und ich bin dankbar, wenn Bruder Scherer das noch in der Tiefe auslegt. Denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns gegeben, der Sohn Gottes ist uns gegeben. Und die Herrschaft ist auf seiner Schulter und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Wenn Sie eine Kurzform wählen wollen, Für diese vier Begriffe gibt es bloß den Namen Jesus, Jeshua, der Helfer des Yahweh, der Helfer Gottes, voll Wunderrat. Was er mit Zebulon macht, nicht das Land überzieht mit einer religiösen Patina, sondern ein paar Leute beruft, die zu Segensträgern werden. Gott hält. Gott ist in seiner Kraft da, dass selbst ein wankelmütiger Petrus aus Galiläa zurechtkommt und entscheidend erkennt, dass Hauptsache ist, dass ich ihn liebe. Dankbar bin, dass es gibt. Ewig Vater, in ihm ist das Licht Gottes, das Schöpfungslicht, das aufgeflammt ist über unserem Tohuwabohu, plötzlich Wirklichkeit geworden, dass auch im Remstal und in Zebulon und Naphtali und im Siegerland das Licht aufleuchtet, in Ostafrika. Der Friedefürst. Bei der Weltkirchenkonferenz in Nairobi 1975 wurde ein Anspiel gemacht, in dem die Arbeitermissionare lächerlich gemacht wurde. Und neben mir saß als Gast bei dieser Konferenz der ugandische Bischof Festo Kiwengere, längst in der Ewigkeit. Ich habe gesagt, Bischof Festo, ist das die Wirklichkeit, dass die Missionare mit Schnaps und mit dem Karabiner durch die Lande gezogen sind? Dann hat er gesagt, Rolf, wir hatten hier in Ostafrika die Blutrache zwischen den Familien und zwischen den Stämmen. Wir wissen das von den Hutus und Tutsis, wie das elementar in diesen Stämmen drin ist. Wir hatten Verfeindung, Rache. Es gab Unfrieden durch Jahrhunderte. Und als Jesus kam, da haben sich schon, geh mal hinaus auf unsere Dörfer, im Kikuyu-Aufstand die Christen lieber massakrieren lassen, als dass sie sich auf eine der beiden Seiten vereinnahmen ließen. Die haben zum Frieden beigetragen. Jesus hat uns nach Ostafrika Frieden gebracht, Friedefürst, im dunklen, verfeindeten Ostafrika. Wir ahnen nicht, was Jesus, der Friedefürst, Gottvater, Ewigvater, Wunderrat, für ein Licht aufstrahlen lassen kann, mitten in der Finsternis. Er hat es getan, im Land Galiläa, und Galiläa zum Segen gesetzt für die ganze Welt. Er hat es immer wieder getan, das Land der Reformation einst, und wir beklagen, dass so viel inzwischen kaputt gegangen ist. Aber wichtig wäre, dass überall, wo wir jetzt sind, wo Gott uns hingestellt hat, wir sagen, Herr Jesus, jetzt lass das wahr werden auch bei mir. Dass ich nicht ein Gebiet bin, das abgeschrieben ist, meine Familie, dort, wo ich wohne, sondern dass das Volk, das im Finstern wandelt, umgeben von so viel böswilligen Nachbarn, von so viel Geschwätz, geht es ihnen auch so, dass man hineingenommen, selbst im frommen Korntal, hineingenommen ist, wo man denkt, oh liebe Zeit, hoffentlich stoße ich nicht an eine Ecke an und löse eine Lawine aus von Hass oder bösem Geschwätz. Lass mich mitten in dieser dunklen Welt, lass mir das Licht aufgehen und hilf mir, dass ich das Licht weitertragen kann. Ja, dazu hilf uns, lieber Herr, dass diese Adventszeit wirklich davon bestimmt ist, wie soll ich dich empfangen und wie begegnen dir, o aller Welt Verlangen, o meiner Seele Zier, o Jesu, Jesu, setze mir selbst die Leuchte bei, damit's bei mir hell wird. Amen.